Ich weiß nicht, wer sich hier für Fußball interessiert. Beim Noah weiß ich's. Ich habe nur an dich gedacht heute bei der Predigt. Beim Titus weiß ich es ja auch. Also wer sich wirklich für den Fußball interessiert, dem ist es ja jetzt auch bewusst, dass wenn die eine Saison so zu Ende ist, ja, und noch ein bisschen so die Ruhephase ist jetzt, bevor dann die neue Saison anfängt, da ist Zeit für Spielerwechsel. Ja, wir hören jetzt ganz viel in diesen Wochen, ja, der geht von dem Club weg und geht zu dem Club und dann ganz überraschend manchmal, ne, hat er noch kurzfristig und für einen anderen Club entschieden und da wird hin und her gewechselt und so. Und bei den Ablösesummen, die da im Gespräch sind, da kann immer ganz schön schwindlig werden. Da geht es ja inzwischen um dreistellige Millionenhöhen. Ja, da muss eine alte Frau lange für stricken, ehe sie das so erarbeitet hat. Ja, das ist also ganz, ganz normal jetzt in dieser Zeit. Allerdings gab es in diesem Jahr jetzt gerade um diese Zeit einen ganz großen Aufreger an diesem ganzen Prozess mit der Wechselei. Und zwar soll der Fußballer Felix Mnecha, ja, also wer den schon mal gehört hat, der Felix Mnecha, also er soll wechseln und zwar von Wolfsburg nach Dortmund zur Borussia dort. Ja, also die, das ist ein 22-jähriger Spieler, großes Talent und entwicklungsfähig, also eigentlich macht das Sinn. Und als das bekannt wurde, da brach auf einmal ein großer Shitstorm aus unter BVB-Anhängern. Ja, und die sich da aufgeregt haben, das geht nicht und das wollen wir nicht und so weiter. Und wie kommt das? Ja, das passt doch eigentlich, so junger Spieler, talentiert zum BVB und die Fans wollen das aber nicht. Und habe dann mal nachgeschaut, woran das genau lag und habe dann gelesen, dass also dieser Felix Mnecha angegriffen wird wegen kritischer Äußerungen zur Problematik der Homo- und Transsexualität. Er hat also was gesagt dazu und da haben sich dann die BVB-Fans aufgeregt, das ging also alles gar nicht und würde den Werten des BVB widersprechen und da dürfte doch gar nicht beim BVB spielen und am besten gar nicht mehr Fußball und so weiter. Also Riesenshitstorm für den jungen Mann, gegen den jungen Mann. Nun ist es ein junger Spieler, ja, und da muss sicher noch einiges lernen und die Äußerungen waren vielleicht wirklich nicht so geschickt. Der hatte da so ein Video gepostet von so einem Amerikaner, Matt Welch, wer den kennt. Ich habe mir da auch manchmal so ein bisschen komische Typen. Und das muss man auch nicht mögen. Ja. Auffällig ist das allerdings jetzt, dass diese Äußerung da gegen, also so zur Homosexualität und so, dass das also Homophobie und Transphobie unterstellt wurde. Ja? Und das heißt ja auch immer, er würde diese Leute hassen. Also wer homophob ist und so, der würde die hassen. Und diese Ansicht wird also mit seinem christlichen Glauben verknüpft. Das ist ja eigentlich was hier auffällt. Ja, weil der nun Christ wäre, deswegen wäre der also homophob. So wird das dargestellt. Da wird in den Artikeln immer, ich habe da mal ein bisschen nachgeschlagen, also auch im Internet geguckt, da wird immer als strenggläubiger Christ benannt. Ja, schon dieses Wort strenggläubig, das klingt so nach einer Freudlosigkeit, da muss ja und so. Ne? Strenggläubiger Christ und aus diesem Grunde wäre also gegen solche Leute, die das Magazin Zeit Online, das titelte dann sogar, die Sache mit dem Glauben. Ja, Felix Mnecha hat sich da inzwischen mehrfach entschuldigt und hat gesagt, er würde also niemanden hassen. Übrigens wird hier dieses griechische Wort Phobie völlig falsch gebraucht, weil Phobie heißt eigentlich nicht Hass, sondern das heißt eigentlich Angst oder Furcht. Ja, im Grunde sogar ein bisschen Ehrfurcht. Ne? Also wird auch falsch verwendet hier. Hauptsache, wird irgendwas reingedrückt. Aber selbst diese Entschuldigung half also nicht viel. Am Ende bleibt aus dieser ganzen Diskussion um diesen Fußballer der christliche Glaube, also ist dafür verantwortlich, dass Menschen ausgegrenzt werden und der ist intolerant. Das bleibt so übrig, so in den Foren, den sozialen Foren. Ja, christlicher Glaube ist schädlich und die Clubchefs des BVB äußerten dann dazu, der 22-Jährige wäre nicht homophob und seine religiöse Haltung sei kein Problem, solange er nicht missionarisch auftrete. Das wird dann so, ne, das ist offizielles Statement. Der christliche Glaube ist also das Problem, das unsere Gesellschaft hat. Ja, und Meinungen, die aus diesem Glauben erwachsen, sind nicht gefragt und nicht gewollt. Ja, das ist so ein bisschen Diskussionsgrundlage, was uns immer wieder begegnet und ich finde auch zunehmend. Ja, bei aller Toleranz gegen alles, heute kann ja jeder alles machen, was er will und so, außer du erzählst irgendwas, was vom christlichen Glauben herkommt. Das ist dann nicht gut, wollen ist nicht gewollt. Und dazu passt auch, dass er also in einer großen deutschlandweiten Nachrichtensendung ganz ja, genüsslich mitgeteilt wurde, dass die Kirche also in großen Schwierigkeiten stecke. Im Jahr 2022 hätte es also so viele Kirchenaustritte wie nie zuvor gegeben. Aus der katholischen Kirche wären also 500.000 Leute, also eine halbe Million Leute ausgetreten in 2022. Und auch aus der evangelischen Kirche wären 300.000 Leute ausgetreten. Ja, und dann, also die Kirche darunter zählen wir dann auch so als Gründe für die Öffentlichkeit nicht relevanten Freikirchen, da fallen wir dann mit runter. Ja, die Kirche verliert also an gesellschaftlicher Relevanz und die Stimmen werden also immer lauter, wozu man die überhaupt noch braucht und wozu man die duldet. Ja, hängt auch mit Geld und Steuergeldern zusammen und so weiter. Also ich merke, dass, ja, dass also diese Stimmung da auch zunimmt, diese Worte unserer Kirche, wozu, die stört nur und das, was sie zu sagen hat, das interessiert uns nicht. Und die Frage ist, sollte uns das überraschen? Überrascht uns das? Ja, also wen das überrascht, dem kann ich dann nur empfehlen, ab und zu mal in die Offenbarung des Johannes zu schauen. Ja, in der Bibelform lesen wir sie ja gerade zusammen, gehen da ein Stück durch und wir sehen, dass sich vieles, was dort angesprochen wird, auch in unserer Zeit, in unserer Welt bewahrheitet, ja, dass sich das zeigt, nicht nur in unserer Zeit, aber auch, und dass es zunimmt, dass die Schärfe zunimmt, der Ton wird rauer, die Widerstände werden größer. Und Gott überrascht das überhaupt nicht, er kündigt uns das an, dass das so sein wird und so sein soll. Und das sollte uns dann auch nicht überraschen. Jesus spricht zu seinen Jüngern ja auch über die Endzeit. Ja, in den Evangelien Lukas 21 sagt er, deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Daran musste ich so denken, als ich diese Mitteilungen und Nachrichten gehört habe. Und wem das alles ein bisschen übertrieben scheint, ja, und dem empfehle ich mal, das Buch zu lesen von Uwe Schäfer, Es ist Krieg, wer das noch bekommen kann. Ja, es ist ein paar Jahre alt schon, aber sehr dazu informativ und da sagt er was ganz Grundlegendes auch dazu, zu diesem Konflikt, in dem wir uns auch befinden, als Gemeinde, als Kirche, als Christen, ja, und dass dieser Konflikt zunehmen wird. Die Frage ist so ein bisschen, müssen wir da Angst haben vor diesen Zeiten, vor dem, was auf uns zukommt? Die Frage wäre natürlich, ob wir so unser gut bürgerliches Leben mit christlichem Touch noch so weiterleben können, wie wir das vielleicht die letzten 100 Jahre so gehabt haben. Ne? Also wir sind eigentlich Bürger unserer Zeit und so und tun alles, was andere auch tun und sind dabei eben Christen. Ob das noch so geht, das ist ein bisschen die Frage. Ja, aber müssen wir Angst haben? Die Offenbarung sagt dazu nein, das lesen wir also jeden Dienstag. Ja, die Offenbarung tröstet, Gott tröstet die Gemeinde in diesen Zeiten auch. Aber vielleicht wird dem einen dann doch ein bisschen mulmig und wir dürfen uns da auch Zuversicht durch das Wort Gottes zusprechen lassen, dass er mit uns geht. Wir haben übrigens ja interessanterweise ja auch einige Lieder, der Lobpreislieder, die wir heute gesungen haben, ging ja in diese Richtung auch. Ja, dass Gott bei uns ist, auch in diesen Zeiten, diesen Endzeiten. Und ich möchte mit euch gerne mal einen Bericht anschauen aus dem Alten Testament. Da geht es um einen Angriff von gottfeindlichen Mächten. Auch wenn es aus der mittleren Königszeit des Volkes Israel stammt, dieser Bericht, und das schon eine geraume Zeit her ist, ja, dann zeigt er doch meiner Meinung nach die geistigen Zusammenhänge auf, die auch heute noch gelten. Ja, manche Dinge ändern sich nicht und dieselben Prinzipien stecken auch immer dahinter, hinter dem, was wir da auch lesen. Ja, ich empfinde auch, wenn wir also Bibel auslegen, wenn wir das, was vor vielen tausend Jahren ja auch berichtet ist, auch in unsere Zeit heute transformieren, dass es prophetisches Reden ist. Ja, das dürfen wir heute mal so annehmen. Ja, dass wir eine Geschichte lesen aus dem Jahr, also ungefähr 1000 vor Christus, und die doch zu uns heute auch spricht von ihrem geistlichen Prinzipien her. Und der Bericht steht also im 1. Königebuch, im Kapitel 20, beginnt im Vers 1. Wer das nicht vorlesen, wer eine Bibel dabei hat, kann das gern mit auflesen. Das ist also ein längerer Bericht, glaube ich, 30 Verse oder so. 1. Könige 20, ab Vers 1. Und da bricht ein alter Konflikt auf, ja, in diesem Bericht. Und der König Ben-Hadad von Aram, das ist im heutigen Syrien, also so ein Reich, ein Königreich, also den stört die Existenz des Reiches Israel. Das zieht sich schon eine ganze Zeit hin. Und es sind immer wieder mal so Grenzkonflikte gewesen, Streitereien und so. Und er kämpft da also mit dem Reich Israel, also das ist das Nordreich, was es dieser Zeit noch gibt, auch Samaria genannt, ja, also Israel oder Nordreich oder das Reich Samaria. Und mit dessen König Ahab, der ja wahrscheinlich bekannt ist, ne? König Ahab, den kennt man. Und also der König Ben-Hadad von Syrien, also von Aram, hatte ein Problem mit dem Nordreich Israel und dem König Ahab. Immer wieder kommt es zu Konflikten. Und nun macht Ben-Hadad ernst und sagt, ne, ich will da jetzt eine Entscheidung, es spitzt sich zu, der Konflikt wird schärfer. Und er schmiedet also eine Koalition von 32 Königen und mit ihm 33 Königen. Kein 33 Königreiche, es waren oft so Stadtkönige und so. Die verbünden sich in einer großen Koalition, ja, alle gut ausgerüstet, mit modernsten Kriegsgerät, das extra berichtet, Pferde und Kriegswagen, das war also das, was heute Panzer sind, ja, also richtig modernes Kriegsgerät, ja, und schmieden da also eine große Koalition mit einem sehr großen Heer. Und Ben-Hadad zieht also vor die Hauptstadt Samaria und stellt ein Ultimatum an Ahab. Er sagt, gib mir alles, was du hast, ja, dein Gold, dein Silber, deine Frauen und deine Söhne gehören alle mir, die hast du abzuliefern. Ja, und das war also wirklich eine ganz krasse Sache. Und nun ist das Heer aber sehr groß, was da vor Samaria sich versammelt hat, vor der Hauptstadt, und den israelitischen Streitkräften also um vieles überlegen. Und sodass also Ahab auch angstschlotternd zustimmt und sagt, ja, ich werde dir alles geben, was du willst. Ja, Hauptsache, du lässt uns in Frieden und lässt uns in Ruhe und ziehst wieder ab und so. Ja, aber Ben-Hadad will Krieg, das reicht ihm nicht. Er will, dass da gekämpft wird und verschärft also den Ton, provoziert weiter. Und er sagt also nicht nur, dass du mir das gibst, sondern ich werde Leute in deinen Palast schicken. Ja, und die werden in jeder Ecke stöbern und alles, was die an Wertvollen finden, das werden die mitnehmen. Also eine unglaubliche Provokation. Ja, schon die erste Forderung war ehrenrührig. Ja, aber das, was da jetzt geschieht, ist eine Schande. Das heißt also, ja, ich will dich vernichten. Von dir soll nichts übrig bleiben. Ja, dein Volk soll zerstört werden. Und also eine unannehmbare Schande. Und das ging nicht. Und Ahab berät sich also mit seinen Ministern und sagt, wir sehen hier zwar kein Land, ja, keine Chance. Wir sind sowas von unterlegen. Aber dem können wir nicht zustimmen und lehnen das ab und entscheiden sich, ja, wir gehen mit Ehren unter. Warum haben Sie da eine Chance überhaupt? In dieser Situation, ja, das aramäische Heer stellt sich also auf, rings um Samaria, eine unübersehbare Menge. Samaria liegt ja auf einem Berg, auf einer Bergkuppe. Ja, und stell mir das so vor, wie so die paar israelitischen Kämpfer da auf den Stadtmauern stehen und da schauen und du siehst alles nur voller Rüstungen und Helme und Kriegswagen. Ja, also unüberschaubar. Eingekreist, belagert. Und die wollen an dich. Und die haben auch die Mittel dazu. Ja, von ca. 100.000 Feinden ist die Rede. Das ist für uns heute eine Zahl, gut, ja. Also wir haben das ja festgestellt, auch bei der Arbeit an der Apokalypse, an der Offenbarung. Also die zählbare Menge für die Menschen dieser Zeit, die hörte ungefähr bei 1.000 auf. Ja, die hatten ja nicht mit solchen Mengen zu tun, wie wir heute. Ja. Also bei 1.000 hörte dann die Menge des Zählbaren auf. Alles, was drüber war, war unübersehbar. 100.000, eine unübersehbar große Schar, ja, denen sie sich hier gegenüber sehen. Und Ahab mustert sein Heer. Also wie viel haben wir denn? Was können wir dagegen setzen? Und er kommt auf 7.000. Das ist nicht viel, oder? Gegen 100.000. Also 7.000 israelitische Kämpfer. Ist ein Riesenunterschied. Menschlich überhaupt keine Hoffnung, oder? Das Schicksal seiner Männer, der Stadt, der Menschen in dieser Stadt, hilflose Frauen, alte Kinder, ist besiegelt. Ja, also das ist kein Spaß gewesen damals, wenn so eine Stadt erobert wurde. Also eigentlich steht das Volk hier, das Volk Israel, vor der Vernichtung. In dieser Situation kommt ein Prophet, ohne Namen, wird nicht namentlich genannt, ein Prophet auf Ahab zu und spricht ihm zu, dass Gott die Feinde in seine Hand gibt. Das ist ein Ding. Ja, alles ringsum voller Feinde. Keine Lücke. Keine Fluchtmöglichkeit, keine Chance. Und da kommt ein Prophet und spricht im Namen Gottes, ich werde diese Feinde in deine Hand geben. Das musst du erst mal glauben, oder? Und nicht nur das, dann sagt er auch, und ich will gar nicht, dass du mit deinem ganzen Heer da gegen die ziehst, sondern ich will nur die Leute der Provinzstatthalter, ja, mustere die mal. Und dann guckt er, wo sind denn die Leute der Provinzstatthalter, da geht es irgendwie um Offiziere, sowas, ne? Und zählt die, und das sind 232 Leute. 232 Leute, die sollen jetzt gegen die 100.000 ausziehen. Das sagt der Prophet dem Ahab. Was hätten wir da an Ahabs Stelle gesagt? Geh mal zum Psychiater. Hast du ein Problem? 232 Leute, mit denen will ich diese 100.000 schlagen. Ja, ist das denkbar? Eine zweite Bedingung gibt es, also eine Bedingung gibt es dabei, die 232 Leute, die Leute der Provinzhauptstadt, und er sagt, du Ahab, sollst an ihrer Spitze losziehen. Da habe ich gedacht, da ist ja die ärmste Wurst in der ganzen Suppe. Also, da kann ich ja jetzt gar nicht verstecken, da kann ich sagen, okay, die sollen mal machen, ja, ich bete für euch. Sondern du bist gefordert. Du bist gefordert, dein Glaube ist gefordert, dich an die Spitze von 232 Menschen zu stellen und gegen 100.000 zu ziehen. Man kann sich nicht verstecken, Ahab. Aber wenn du das nicht machst, dann trifft doch die Verheißung Gottes nicht ein, dass er die Feinde schlagen wird. Ich habe gedacht, was für eine Story, oder? Ich finde das für die absolute Glaubensherausforderung. Ja. Ahab soll im Glauben vorangehen mit einer lächerlich kleinen Truppe, auf einen unübersehbar mächtigen Feind losschlagen und erwarten, dass er siegt. Im Glauben, dass er siegen wird, dass Gott den Sieg schenken wird. Und die Frage ist, was würden wir da tun? Was würden wir da tun? Ich denke, wie gesagt, hier kommt, das greift ja ein geistliches Prinzip. Wir stehen ja heute in einer ganz ähnlichen Situation wie Ahab, wie das Volk Israel. Ja, wir haben eine unübersehbare Menge von Gegnern um uns herum, ja, die also das Volk Gottes, die Kirche, die Gemeinde im Grunde weghaben will, stört. Ja, wir haben heute Ideologien, wir haben Meinungen, Glaubenserzählungen, ja, die sagen, wir können euch nicht gebrauchen, wir wollen, dass ihr weg seid. Eine unüberschaubare Menge von Gegnern. Und wir schauen auf uns. Wir sind wenige. Kann das gehen? Ja, das Ende der Gemeinde, das Ende der Kirche, das Ende Gottes ist ja schon vielfach ausgerufen worden. Wir haben am Dienstag auch schon drüber gesprochen. Ja. Nietzsche, der gesagt hat, Gott ist tot. Voltaire, der gesagt hat, die Kirche wird es in 100 Jahren nicht mehr geben. Ja, Gott hat sie alle überlebt übrigens. Wir sind in so einer Situation wie Ahab. Und Gott sagt, ich werde die Feinde in deine Hände geben. Stimmt, so sagt er. Neues Testament, der Offenbarung ja auch. Die Frage ist, glaube ich das? Ja? Investiere ich mich da? Höre ich das, was Gott sagt? Du sollst dich an die Spitze stellen. Du sollst in den Kampf ziehen, auch wenn ihr nicht viele seid. Ihr seid lächerlich wenige. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass ihr mit eurer Kraft kämpft, sondern dass ich kämpfe, dass ihr mich in diesen Konflikt hineinbringt. Und so lesen wir es also auch hier in dem Bericht. Ahab greift also gegen Mittag an. Warum auch immer Mittag, steht nicht da, größte Hitze ja dort. Also gegen Mittag greift Ahab an. Die Aramäer sind total überheblich, ja, kann man nachlesen. Die denken, dass sie das mit Leichtigkeit, also da wird nichts passieren, wir sind so viele. Das ist so mächtig, da wird nichts passieren. Und es kommt aber anders. Dieses riesige Heer wird vernichtend geschlagen. Ja, und was mich ja fasziniert, das ist ja nur ein Satz in dem Bericht. Da wird überhaupt nicht kein Kampf bringen. Man könnte es erwarten, dass da so, ne, wie so, ja, der zieht dann dorthin und der schlägt 20 und was weiß ich. Das ist überhaupt nicht berichtet, das ist nur ein Satz. Sie werden vernichtend geschlagen. Weil Gott macht das ja, nicht die 232 Leute. Ja, das ist in anderen Berichten ja auch immer wieder, ja, dass das nicht berichtet wird, wie Gott das macht. Weil Gott da im Verborgenen auch handelt. ja, geheimnisvoll und unerklärlich. Es ist nicht menschlich erklärbar. Gott handelt und erschlägt dieses Heer. Er braucht wahrscheinlich diese 233 Leute, also mit Ahab auch nicht. Ja, er könnte das auch alleine tun. Aber die Glaubensherausforderung ist wichtig, dass Ahab losgeht und sagt, ne, weil du das sagst, deswegen gehe ich, deswegen tue ich das. Und dann schlägt Gott dieses Heer, ohne dass genau berichtet wird, wie das geschieht. Gott erwartet, dass sein Volk, dass Ahab aus Glauben handelt, ihm vertraut, sozusagen auf Leben und Tod. Ja, das eigene Leben, das eigene Lebensqualität in die Waage wirft und sagen, wir gehen den Weg, den du uns zeigst, mitten durch die Feinde hindurch, ja, denn du hast den Sieg. Darauf vertrauen wir. Also das Heer ist geschlagen, 100.000 fliehen, dann noch erschlagen, also ist alles, die Zahlen sind da berichtet. Aber damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Ja, die Geschichte ist nicht vorbei. Der aramäische König Ben-Hadad leckt also seine Wunden. Ja, schiebt seine Niederlage auf die ungünstigen Umstände und so sagt, ja, wir mussten ja da im Bergland kämpfen, das sind wir nicht gewohnt. Und dieser Gott von Ahab, das ist also ein Berggott und der, das war ja gar nicht, dass wir den überhaupt schlagen konnten und sowas. Also wird alles schön geredet und so. Ne? Und er hat gesagt, das nächste Mal, ne, da kämpfen wir in der Ebene, da sind wir dicke dabei, ne? Unser Gott ist da größer als so ein Berggott und so. Ja? Und dann kommen sie also im nächsten Jahr, kommen sie wieder, großes Heer, wieder so ein großes Heer, ein größeres Heer, bedrohlich, aggressiv, auf Vernichtung des Gottesvolkes aus. Ja, das lässt nicht nach. Ein Sieg hilft da nicht, eine Glaubenstat hilft da nicht, das Böse ist da, ne? Es kommt immer wieder. Und wir machen es kurz, es wird wieder vernichtend geschlagen. Es wird berichtet, wieder vernichtend geschlagen. Und nicht, weil Israel so stark gewesen wäre, sondern weil Gott in seiner Ehre angegriffen wurde. Ja, er nimmt diese Angriffe, er nimmt das, was der Ben-Hadad sagt, ja, persönlich. So spricht der Herr, lesen wir im Vers 28 dort, weil die Syrer behauptet haben, ich, der Herr, sei ein Berggott, der im Flachland nichts ausrichten kann. Darum gebe ich ihr riesiges Heer in deine Hand. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, geschulte Bibelforum-Besucher wissen, ja, daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Wo finden wir das immer? Ezekiel, ne? Da finden wir das immer. Das ist also etwas, was Gott am Herzen liegt. Ja? Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, weil ich diese Taten tue. Das Volk Israel war also furchtbar bedrängt und chancenlos unterlegen. Ja, aber Gott selbst kämpft für sein Volk, er kämpft für seine Ehre. Ja, und ihm kann niemand widerstehen. Nun die Frage, was so eine Geschichte, so ein Bericht aus dem 10. Jahrhundert vor Christus mit uns zu tun hat, uns zu sagen hat. Ja. Ganz klar ist, diese Kämpfe finden nach wie vor statt. Ja, das Wiedergöttliche, das Wiederchristliche hat heute einen anderen Namen. Aber es ruht nicht. Es ruht nicht. Ja, es ist Teil der Wachsamkeit, ja, zu der Jesus uns ermahnt, dass wir das erkennen. Ja, dass da Kräfte sind, die gegen Gott sind, die gegen sein Volk sind, gegen seine Gemeinde, ja, die nicht locker lassen, die immer wieder versuchen, die in dieser Welt auch die Oberhand haben. Und diese aramäische Koalition von 33 Königen unter Ben-Hadad steht also für diese wiedergöttlichen Mächte, die es nicht ertragen können, dass Gott durch sein Volk in diese Welt hineinwirkt, ja, dass sich dadurch manifestiert. Dass da die Existenz Gottes ausgerufen wird und gezeigt wird durch sein Volk. Und dieses Böse hat also einen Vernichtungswillen. Ja, das ist nicht harmlos. Das ist nicht nur, ja, man kann sich ja arrangieren oder irgendwas. Das hat einen Vernichtungswillen. Es provoziert, ja, es will vernichten. Interessant ist da schon der Name Ben-Hadad. Das ist also kein Eigenname, sondern Ben heißt der Sohn. Ja, Sohn des Hadad. Und Hadad ist, also heißt auf Aramäisch Donner. Und Hadad ist so dieser westsemitische Hauptgott, der Donnergott. Also der Sohn des Donnergottes ist also dieser aramäische König. Gesichtslos, namenslos, das Böse, was in immer anderer Form wieder auftaucht. Und wir haben das ja auch in der Offenbarung. Ja, da wird ja gesagt, dann, ja, sein Name ist Abyssos oder Apollyon, also was sich dahinter verbirgt, ist immer dasselbe, nämlich der Widersacher, der gegen Gott kämpft. Ja, hat andere Namen, andere Formen, aber es ist immer wieder da. Eine moderne Spielart in einer anderen Fassade. Hauptsache, der Kampf gegen Gott und sein Volk geht weiter. Und was ist heute ihr Name? Ja, der Name dieser Mächte. Libertinismus, Humanismus, Toleranz, Gender, Evolutionsglaube, was weiß ich. Da gibt es viele Namen. Ja, all das ist über die Zeiten austauschbar und dahinter verbirgt sich immer derselbe, dasselbe. Und die Bibel, das Neue Testament, Offenbarung zeigen uns diese Zusammenhänge. Das ist das eine, ja? Das sind die Kräfte, die da kommen, um das Volk Gottes zu vernichten. Auf der anderen Seite haben wir Ahab, ja, das Nordreich mit seinem König Ahab. Als ich diese Geschichte wieder mal gelesen habe in dieser Woche, da bin ich daran hängen geblieben. Ja? Also Ahab hat ja nun in unseren Kreisen nicht den allerbesten Ruf, oder? Also sich ein bisschen auskennt, Elia-Geschichten und so. Ja, also da steht er unter der Fuchtel von unter seiner heidnischen Frau Isabel, ne, da ist getrieben von seinen Begierden, wenn wir an den Garten des Naboth denken und sowas. Ne. Also das war eigentlich jetzt kein Mann, wo man sagt, das war unheimlich geistlich oder irgendwas. Ne. Und trotzdem ist er hier der Repräsentant des Volkes Gottes. Ja, und selbst das ganze Staatsgebilde, ja, das Nordreich, das ist ja im Grunde ein Ungehorsam gegen den von Gott eingesetzten König. Ja, der Königslinie von David her. Und trotzdem, obwohl Ahab kein Vorzeigeheld ist, ja, stellt sich hier Gott zu seinem Volk, das seinen Namen trägt. Ja. Am Anfang hat Ahab ja ziemlich Schiss, er kollaboriert, sagt, ja, du sollst alles haben, was du willst. Das ist immer die Gefahr, wenn man diese Mächte so auf sich zukommen, sie ist so übermächtig, ja, mit diesem Anspruch. Man sagt, ja, okay, alles, ne, kannst alles kriegen. Hauptsache, wir können unser nacktes Leben retten. Erst später, als es dann die Forderung zutübt, als es um Selbstvernichtung eigentlich auch geht, dann besinnt er sich und stellt sich zum Kampf. Und doch investiert sich Gott hier in diesen Ahab, ja, der so kritisch auch zu sehen ist, man in manchen Bibelstellen, als Samaria auch, als Manifestation seines Wirkens steht für sie ein. Die Bibel ist ja ziemlich undogmatisch an manchen Stellen. Ja. Wir hätten jetzt wahrscheinlich jemand anders ausgesucht als gerade Ahab. Ja. Aber der Knackpunkt ist auf jeden Fall, der Kampf wird nicht geführt und gewonnen, damit es Israel, damit es Samaria, damit es seinem König besser geht, sondern es geht darum, weil der Feind die Ehre Gottes angreift. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um den Namen Gottes. Es geht um das, was Gott in diese Welt hineingesetzt hat, dass das beseitigt werden soll, dass Gott hier selber angegriffen wird. Und alle Welt und vor allem sein Volk auch sollen also an diesem wunderbaren Eingreifen erkennen, wer Gott ist. Nämlich der, der wunderbar eingreift, der jede Macht hat, der, gegen den niemand ankommen kann. Wie gesagt, diese Absicht ist uns ja aus den Propheten auch bekannt. Da habe ich gedacht, an Ahab und in Samaria ist auch zu erkennen, dass Gott Menschen gebraucht, die sich auch im Glauben gebrauchen lassen. Ja, die nicht perfekt sind, ja, die sicher auch ihre Schwachpunkte haben, ihre Fehler. Ja, und trotzdem stellt sich Gott zu ihnen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht von uns aus versuchen sollten, in dem zu bleiben, was Gott will. Ja, dass wir da nicht nachlässig sind und so. Also Ahab hat dann auch schwer tragen müssen an den Folgen seines Lebens. Ja, also unser Bestreben sollte schon sein, ja, dem Herrn auch Ehre zu geben mit unserem Leben. Aber wir müssen nicht perfekt sein. Ja. Gott gebraucht die, die im Glauben auf ihn schauen. Auch wenn da sicher das eine oder andere noch zu verbessern ist. Und Gott steht für sein Volk ein, für seine Gemeinde heute, weil sie seinen Namen trägt. Israel damals hieß das Reich, ja. Ja, und wenn das Volk ihm glaubt, wenn die Gemeinde ihm glaubt und gegen alle Wahrscheinlichkeit Schritte geht, die Gott, und heute könnte man auch sagen, sein Sohn Jesus, uns zu gehen heißt, dann sagt, zieht los, kämpft. Schaut nicht auf die Menge derer und auf die Menge unserer, sondern schaut auf mich und geht los. Ihr habt es ja schon angedeutet, was es bedeutet, mit 232 Leuten gegen 100.000 vorzugehen. Das ist ein Glaubensschritt. Ja, bei Gideon war es ja ganz ähnlich. Da musste er ja auch sein Herr wieder nach Hause schicken, hat dann mit 300 Leuten auch ein riesiges Herr der Midianiter angreifen müssen. Ein Richterbuch. Oder auch, wie es berichtet ist, im 5. Mose 26, seine Verheißung zu erwarten, dass 5 von uns 100 nachjagen und 100 von uns 10.000 nachjagen und sie werden vor uns fallen. Das ist ja eine Verheißung für das Volk Gottes. 5 von uns sollen 100 nachjagen und 100 von uns 10.000 nachjagen und sie werden vor uns fallen. Schön, wenn es man hinterher so sieht, aber die Frage ist ja vorher im Glauben zu sagen, darauf vertraue ich und daraufhin gehe ich los. Ja, und ich gehe mit 5 Leuten auf 100 los. Das ist schon eine Herausforderung. Ne? Die Frage ist, wo sind da unsere Kämpfe? Ja, wo sind die Heere? Wo erkennen wir sie? Die Heere, die um uns herum sind, ja, die unseren Glauben benötigen, um gegen sie auch anzugehen, um wie zu widerstehen. Wenn ich auf die Feinde schaue, sondern auf Gott. Wir haben es ja schon gesagt, wie Ahab und Samaria sind auch wir heute von Mächten umzingelt, werden angegriffen, ja, die das Zeugnis des lebendigen Gottes in dieser Welt auslöschen möchten. Mal ganz subtil, ja. Manche mit dem Holzhammer, manche so ganz unterschwellig. Da gibt es ja verschiedene Arten. Und Jesus bereitet seinen Jüngern auch darauf vor, haben wir schon gehört, dann in den neutestamentlichen Schriften, ist immer wieder erwähnt. Nach der Offenbarung zeigt sich ganz deutlich, dass der Konflikt sich immer weiter zuspitzt. Es wird immer stärker. Ja, die Angriffe immer deutlicher. In dieser Zeit, in dieser Situation leben wir heute. Dürfen wir uns nichts vormachen. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, uns im Glauben auf unseren Herrn da auch zu verlassen. Er sagt uns das ja zu und wir können das in solchen Berichten sehen, er tut es auch. Ja, wir haben da Verheißungen da. Ja, ich werde dich nicht allein lassen. Ich ziehe mit dir. Ja, wenn du in meinem Namen gehst, dann werde ich Sieg schenken. Und der Sieg steht ja auch schon fest. Ja, davon spricht das ganze Neue Testament ja. Der Sieg steht ja schon fest. Jesus hat ja den Sieg errungen. Ja, und es sind die letzten Zuckungen, ja, die letzten Angriffe. Aber wer feststeht im Glauben und wer auf den Herrn schaut und nicht auf die Feinde, ja, der wird den Sieg erleben können. Auch wenn die Siege sicher und überheblich daherkommen. Das tat Ben-Hadad ja da auch. Und wer die Gemeinde angreift, wer das Volk Gottes angreift, der greift den Herrn der Gemeinde an. Das wird immer wieder deutlich. Auch Jesus sagt das ja, ne, sie verfolgen euch nicht um euretwillen, sondern um meinetwillen. Aber ihm ist der Sieg nicht zu nehmen. Das ist ein Trost, das ist eine Verheißung. Das dürfen wir wissen, daraus dürfen wir leben. Ja, auch wenn das manchmal ganz anders aussieht. Aber das dürfen wir mitnehmen. Ich fand noch ganz wichtig einen Gedanken, den wir nicht übersehen sollten hier. Die Angriffe dieser Mächte, damals Ben-Hadad, heute dem, was uns angreift, die sollen nicht dazu führen, dass wir im Verborgenen sitzen und auf die Angriffe warten, damit der Herr sie abwehrt. Ja, wir ziehen uns in die Gemeindemauern zurück und so, die Welt soll mal, ne, und hier kann ja nichts kommen. In allen solchen Berichten, ja, es gibt ja mehrere außerdem jetzt hier, den wir angeguckt haben, ist davon die Rede, dass der Herr, obwohl er selber kämpft, seine Leute in den Kampf schickt. Er sagte hier auch, du Ahab sollst voranziehen. Ja, und Ahab zog zu Mittag los, steht dort. Die haben also nicht hinter der Mauer von Samaria gewartet, hier, nun kommt mal. Ne? Also das hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht, sondern Samaria, also Ahab sollte die Falltore aufmachen und entgegenziehen, also aktiv werden. Also das ist schon eine Herausforderung, das steht da aber. Ne? Und bei Gideon war es ja auch so. Die haben ja da auch nicht gewartet, sondern der ist ja dann in der Nacht los mit seinen 300 Leuten und dann hat er die Töpfe zerschlagen und mit den Fackeln gewedelt und laut gebrüllt und sowas. Ne? Also die sind aktiv geworden. Und dann kam der Sieg. Also sie haben sozusagen Gottes Kraft dahin gebracht, wo der Feind ist und nicht gewartet, bis der Feind über sie kommt und gesagt, Herr, schütze uns. Also das finde ich schon interessant, ja, auch für das, was uns angeht. Ja, sagen wir, der Kampfplatz ist nicht in der Gemeinde, sondern außerhalb der Gemeinde. Ja, und die Gemeinde braucht diese Einigkeit, diese Berufung, ja, dieses erkennen, der Herr will uns den Sieg schenken, wenn wir rausziehen, wenn wir diesen Auftrag annehmen. Lass mich noch mal kurz ein bisschen bündeln. Ja, die Existenz der Gemeinde fordert den Widerspruch und die Angriffe von Gottes Feinden heraus, wie das immer schon war, wie das damals war, so ist es heute auch. Das muss uns nicht überraschen und nicht wundern. Ja, wir sollten uns damit auch nicht arrangieren, so wie das Ahab ja anfangs machen wollte, sondern das auch erkennen. Was stellt uns da auch in Frage? Und Gott stellt sich dann zu seiner Gemeinde, wenn sie den Kampf annimmt. Ja, wer die Gemeinde angreift, der greift Gott an. Er kämpft. Ja, in ihm ist immer der Sieg, wenn wir ihm folgen, wenn wir mit ihm gehen, mit ihm mutig sind. Und Gott gebraucht für seinen Kampf unvollkommene Menschen. Ja, wir müssen nicht warten, sondern jetzt sind wir nur ganz vollkommen und jetzt können wir losziehen, sondern er braucht Ahab. Ja. Also wahrlich ist das Beispiel eines perfekten Menschen, ja, der auch eine Vergangenheit hatte. Und die Frage ist, vertrauen wir ihm? Ja, vertrauen wir da, dass wir dort gegen eine Menge gewinnen können, dass Jesus gewinnt, dass wir nicht hinter Mauern sitzen bleiben, sondern dass wir dem Feind auch entgegenstellen und entgegenziehen. Und das darf uns beschäftigen. Ja? Was ist da unsere Aufgabe? Was ist unser Weg? Was bedeutet das heute für uns? Der Herr ist mit uns, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir uns senden lassen, schicken lassen. Ja, und auch da nicht in Angst verlieren, sondern auf den Mut durch ihn schenken lassen. Das wünsche ich uns so. Ne? Also wenn wir in unseren Alltag gehen, ja, auch zu tun haben mit diesen Dingen. Der Herr ist bei uns. Amen.